Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, ich habe ihn sogar gefunden, den ältesten Rundfunkhörer Deutschlands. Eigentlich könnte ich jetzt hier vor dem Tabakwarenladen in der Turmstraße 47 im Laden von Wilhelm Kollhoff verweilen, könnte mir hier die Auslagen anschauen, aber ich muss doch auf eine Zigarren- oder sagen wir Zigarettenlänge hineingehen, um mich mit dem nun ältesten Rundfunkhörer Deutschlands zu unterhalten, denn wir feiern ja nun ein Jubiläum, das haben Sie schon einleitend gehört, und der erste Rundfunkhörer ist, glaube ich, der erste Jubilar dieses Jubiläums.
Ja, ich kann Ihnen ja mal eine erste Genehmigungsurkunde zeigen, ich habe es aber noch in Schrank zu stehen. Einen Augenblick bitte, ich zeige Ihnen mal. So, sehen Sie, hier ist es schon. Bitte sehen Sie sich mal an.
Ah, so. Ganz interessant. Also eine amtliche Genehmigung mit der Überschrift Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nummer 1. Das ist also nun tatsächlich einmalig. Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kollhoff in der Turmstraße 47, gültig unter den umstehenden Bedingungen bis zum 30. September 1924. Und jetzt, da kann man beinahe umfallen, wenn man es nur liest, die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 350 Milliarden wird hierdurch bestätigt. Ja, mein Gott, war es denn damals so schlimm mit der Zahlung oder wie ist das?
Ja, das können Sie sich heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wenn ich als Zigarrenhändler mal meine Ware einkaufen wollte, ging ich mittags mit einem ganzen Rucksack voller Geld. Das ist verschirrend richtig. Ach, ein Rucksack voller Geld ging ich weg.
23, das ganz wusste recht, ja nicht.
Ja. Und kam mit einigen kleinen Kartons voll Ware wieder zurück.
Ja, das war also die Zeit der Inflation. Und da mussten Sie nun, um ein Jahr Rundfunk hören zu können, 350 Milliarden
ganz recht
bezahlen. Man höre und staune und kann es kaum fassen. Ja.
90 Jahre später, im Jahre 2013, begrüße ich Sie ganz herzlich zum Medienmagazin auf Radio 1. Der Welle des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, die sich in diesem Augenblick jetzt dem 90. Geburtstag des Deutschen Unterhaltungsrundfunks widmet. Und nicht ohne, dass ich mir Gäste eingeladen habe. Zum einen im Studio Rainer Sucko vom Förderverein Sender KW e.V. vom Funkerberg Königs Wusterhausen. Herzlich willkommen. Was ist für dich eigentlich Radio? Sicherlich nicht nur Gebühren oder in dem Fall Beiträge bezahlen, sondern auch eine ganz besondere Affinität.
Ja, moin moin. Radio ist oder beginnt eigentlich mit dem Einschalten. Also ich schalte das Empfangsgerät ein und suche mir meine Welle, mein Programm. Damit beginnt eigentlich Radio. Und dann ist Radio auch das Einlassen auf denjenigen, der das Radio für mich macht. Denn ich begebe mich ja quasi in unbekannte Hände. Ich weiß nicht, was der mit mir vorhat. Und durch die Inhalte werden in meinem Kopf Bilder erzeugt, mit denen ich etwas anfangen kann. Und von der Warte ist Radio auch was ganz Spannendes.
Wir wollen hoffen, dass das Radio weiter entspannt bleibt, denn Leitungsschaltungen durch die Republik sind immer wieder von neuem Risiko gekrönt. Aber ich begrüße jetzt in Düsseldorf den Radiomacher Daniel Fiene. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend, Jörg. Hallo, Rainer.
Was ist denn für dich Radio?
Also für mich ist eigentlich Radio so ein Hier- und Jetzt-Gehirn-Update, also so eine Art Aufmerksamkeitsnavigator, also das mir genau in diesem Moment sagt, was wichtig ist, was mich durch den Infodschungel lotst, aber es muss mich auch unterhalten und informieren, so in der richtigen Mischung. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Genauso wichtig ist auch, dass gutes Radio immer das eigene Lebensgefühl anspricht. Ich glaube, das ist ein ganz großer Merkmal. Also das Herz ist auch wichtig.
Und jetzt schalten wir weiter nach Bremen zu Michael Reimann. Er ist dort Radio Bremen Sendeleiter. Radio Bremen nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen. Aber er ist, kann man so volkstümlich sagen, verantwortlich für die Zukunft des Radios. Deswegen ist er heute hier hereingeschaltet. Michael Reimann, was ist für dich Radio, das Charakteristische?
Ja, also auch schönen guten Abend, Jörg, Daniel und Rainer. Ihr habt das alles schon so schön gesagt. Ich kann das eigentlich nur sehr emotional noch ein bisschen zusammenfassen. Radio ist für mich immer noch das Medium, das mich am meisten überraschen kann. Und es ist in dieser ganzen Vielfalt das schnellste Medium. Das finde ich besonders toll.
Und Radio ist natürlich auch nach wie vor, das war es schon in den ersten Stunden, Musik. Genau, Das Radio. Ich hoffe, Sie haben es an, das Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ansonsten könnten Sie uns ja jetzt nicht hören. Das wäre schade, denn wir reflektieren mal so ein bisschen die 90 Jahre, allerdings sehr, sehr kurz, weil wir ja Dialektiker sind und wissen, dass die Zukunft ohne Vergangenheit nicht denkbar ist, aber wollen uns doch einen Schwerpunkt setzen in Richtung Zukunft und Gegenwart. Und der Pri-Europa-Tag zurzeit gerade beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, das ist ja das europäische Festival, wo die besten Produktionen aus Radio, Fernsehen und Online gekürt werden. Aber es beschäftigt auch die Leute natürlich, was passiert mit dem Radio in der Zukunft, gerade in diesen Umbrüchen, wo das Internet als Transportmittel starke Beachtung findet. Und da habe ich gestern eine interessante Veranstaltung wahrgenommen beim RBB. Und zwar haben sich dort in einem Art Berliner Gipfel mehrere Organisationen, 28 an der Zahl, 40 Teilnehmer aus 20 Ländern zusammengeschaltet mit dem National Public Radio. Und ich konnte den Moderator dieser ganzen Veranstaltung, Professor Karl Karst, WDR3, er ist dort der Programmchef, befragen. Er ist auch noch in der ARD für die EBU Culture Group tätig. Er ist sogar deren Präsident. Und ich fragte ihn einfach, wie er für sich Radio definiert.
Das Interessante ist, dass es Menschen gibt, die folgende Formulierung benutzen. I listen to radio on the web. Das heißt, die unterscheiden. Und das, also Radio und Internet sind für die zwei verschiedene Dinge. Und darauf sind wir heute gekommen. Radio hat etwas mit einem Erlebnis zu tun. Radio hat etwas mit Auseinandersetzung zu tun. Radio hat was mit Gesellschaft zu tun. Das Internet ist die Straße. Ja, das ist kein Medium in dem Sinne mehr. Es wird in Zukunft vermutlich überhaupt keiner mehr erwähnen, dass irgendwas im Internet steht, weil alles vernetzt ist. Dann wird man sagen, ich habe das und das gehört, kannst du da und da wiederhören? Und dann ist es trotzdem wichtig für das, was linear angeboten werden wird. Und der Wunsch nach linearen Angeboten, das ist halt gebautes Programm, ist riesig nach wie vor. Die Mischung von überrascht werden und etwas bekommen, was man zumindest zu großen Teilen erwartet, nämlich eine gewisse Musik. Nicht? Also ob man jetzt dann sich dem Jazz oder dem Klassischen oder dem Pop oder dem Rock zuneigt, das weiß man ja bei einer bestimmten Programmfarbe. Und man will aber dann auch vom Content her immer wieder etwas Neues hören, aber eine bestimmte Orientierung hat man vorher getroffen. Man sagt, ich gehe zum Kulturradio oder gehe zu einem Infoprogramm. Und dann gibt es den anderen Weg, der auch von mehr und mehr Menschen beschritten wird. Sie lassen sich quasi von ihrer Social-Plattform Tipps geben, was sie hören, nämlich über Facebook oder Twitter. Kennst du schon, hast du schon gehört, hier kannst du nochmal nachhören. Beides ist essentiell, weil das Gespräch über das Programm so intensiviert worden ist in den letzten Jahren durch diese Möglichkeiten des zeitversetzten Hörens, dass zum Beispiel auch die Kollegen aus den USA sagen, wir sind zum Teil genauso Gesellschafts- und Straßengespräch wie ein Film. Und das ist eine, wie ich finde, sehr interessante Bewegung, dass durch die dauerhaft, nicht immer dauerhaft, aber zumindest verlängerte Nutzbarkeit von Radioprogrammen, diese wieder zum kulturellen Element der Gesellschaft werden, ob das jetzt Nachrichten sind oder ob das wirklich Kultur war, ist egal. Sie sind aber Gegenstand des Gesprächs. Und das ist für mich und auch für die meisten in der EBO Culture Group die Perspektive, den sozusagen gesellschaftssozialen Charakter von Radio und natürlich besonders vom Kulturradio, weil da wird ja auch Kunst und Kultur gemacht, aber auch von Infoprogrammen zu betonen, zu unterstreichen und das zum Teil auch noch dadurch zu verstärken, dass man Hörerinnen und Hörer, mehr als das früher der Fall war, die ja nun wirklich sehr interessante Stellungnahmen bringen im Netz, schriftlich oder mündlich, wieder in das Programm zurückführt.
Ja, soweit Professor Karl Karst, WDR3, beziehungsweise der Chairman der EBU Culture Group, zu dem ganzen Problem, wie sich denn Radio zukünftig auch definieren wird, also als gesellschaftlich relevantes Medium. Und braucht es dazu tatsächlich das Netz oder ist Radio nicht so stark wirklich durch die Kraft der Stimme oder auch einfach das Kino im Kopf, ist Rainer Suko? Du führst seit Jahren Leute durch die historischen Sendeanlagen, die seinerzeit zum Programmstart des Deutschen Unterhaltungsrundfunks führten. Ist Radio im Netz wirklich eine Alternative oder die Zukunft?
Also zuerst mal kann man sagen, dass diese Verunsicherung gut 90 Jahre zuvor auch schon mal da war. Denn da wurden mit einmal Musik und Nachrichten im Radio übertragen. Und es gab große Kritiker, die gesagt haben, die Tageszeitungen und die Theater und die Opern sind dem Untergang gewidmet, weil alle Menschen nur noch vor ihrem Radio säßen und hören dort. Und dieselbe Verunsicherung haben wir heute eigentlich mit dem Netz. Die große Frage ist, was kommt daraus? Ich persönlich glaube, dass das Netz als Übertragungsmedium vielleicht eine Berechtigung hat, aber das Radio und der besondere Reiz des Radios, dass eben auch der Radio, die Quelle, der Radiomacher gar nicht weiß, wer hört mir jetzt eigentlich zu? Und die haben nur eine Verbindung über den Äther, aber sie haben keine direkte Verbindung. Und beide lassen sich auf ein großes Experiment ein, Radio zu hören. Und ich glaube, diesen Reiz wird Radio niemals verlieren.
Aber Professor K.K. sagte zum Beispiel auch, dass es irgendwie dann doch jetzt durch das Netz möglich ist, ich übersetze mal jetzt mit den kulturtheoretischen Thesen, von einem Distributionsmittel zu einem Kommunikationsmittel zu werden, in dem der Hörer reingeholt wird. Ich habe dich nun heute reingeholt, weil du bist ja auch ein klassischer Hörer, wenn du auch historische Anlagen betreust und Leute dort rumführst. Aber ist das nicht wirklich eine Chance, Radio zu einer neuen Qualität zu machen?
Die große Frage ist es dann noch Radio? Oder, also ich bin immer also sehr ein Fan von gegenseitiger Kommunikation und von Einbeziehen aller, die an etwas inhaltlich teilhaben wollen. Die große Frage ist, ist es dann noch Radio und wie kann das dann eigentlich funktionieren?
Das können wir ja gleich mal Daniel Fiene fragen. Er beschäftigt sich ja schon seit langem überhaupt mit der Schnittstelle Radio und Internet, auch als Blogger und Podcaster. Daniel, wie siehst du das?
Also grundsätzlich die Rolle des Internets ist natürlich ein eigentlich der Zukunftsweg für das Radio. Wenn wir uns mal überlegen, was hat Radio eigentlich groß gemacht, dann ist es die Präsenz. Also als es dann auf einmal möglich war, dass die Radiogeräte so klein und günstig waren, dass wir sie überall hatten, nicht nur im Wohnzimmer, das teure Schmuckstück, was jede Familie eins hatte, sondern halt auch im Auto und im Radiowecker, in der Dusche oder vielleicht auch so kleine mobile Geräte, die man mitgenommen hat. Das hat zur Massenverbreitung und somit auch zum Erfolg beigeführt. Und wenn man guckt, was machen die Leute heute, wo sind sie einfach? Und das ist einfach das Internet. Da wird einfach viel Zeit verbracht und das ist einfach dann der Verbreitungsweg, wo dann zukünftig immer stärker die Erfolge des Radios stattfinden werden. Naja, und was die Partizipation angeht, da muss ich sagen, ich glaube, gerade wenn man dann auch nochmal an Brecht rumdenkt, das Radio ist an sich kein großes Kommunikationsmedium. Es ist ein sehr soziales Medium. Das heißt, dass man sehr punktuell sehr viel Kommunikation natürlich auch mit dem Hörer durchführt, aber dass es so eine 1:1 Kommunikation ist und nicht so sehr eine Broadcast-Geschichte. Ich glaube, das verändert sich einfach nicht. Ich glaube, das wird auch so beibehalten, weil wenn man sich anguckt, was wollen die Leute eigentlich vom Radio, dann ist das eigentlich, dass sie halt ein Programm zusammengestellt bekommen und sie wollen kein Kommunikationsmittel haben. Das haben wir einfach heute schon durch soziale Netzwerke. Dann greife ich einfach auf ein anderes Medium zu, wenn ich da Bedarf habe.
Michael Reimann in Bremen, wie sieht's denn tatsächlich die ARD? Die bereitet sich doch, wenn ich das richtig sehe, schon darauf vor, dass das Internet eine wesentliche Rolle spielen könnte.
Also es gibt, wenn man es jetzt mal technisch betrachtet, wir haben ja zwei Aspekte dieser Sache Radio im Netz. Einmal die technische Implikation, wenn man sagt, dieser Audio-Stream kommt durchs Internet zu mir nach Hause oder eben durch die Luft. Ich würde sagen, in ein paar Jahren ist mir das völlig, wie wir so salopp sagen, Wumpe. Ich höre Radio, wie das zu mir kommt oder wie das aus meinem Lautsprecher kommt, das ist mir am Ende egal.
Als nur akustisches Phänomen?
Ja, zunächst mal ist für mich Radio ein sehr emotionales Medium und das nehme ich in dieser, da gibt es so ein schönes neudeutsches Wort, das sagen viele immer, das ist diese Lean-Back-Situation. Das heißt, Daniel hat es ja eben auch schon gesagt, da sind Leute, die stellen mir ein Programm zusammen. Ich weiß schon, die können das, das sind die Profis und ich vertraue denen und ich höre das einfach. Und ich möchte nicht noch 25 Drehknöpfe bedienen, um mir noch so eine spezielle Mischung zusammenzustellen. Das machen die für mich, deswegen gibt es ja so viele Radioprogramme. Das ist so die technische Implikation. Aber was ich noch sagen wollte, ist, also klar setzt man in der ARD auf so eine, auf eine Multiplattform-Strategie. Also das heißt eben möglichst auf allen den Menschen verfügbaren Plattformen zur Verfügung zu stehen. Genauso wie man sagt, eine Hybridstrategie. Das heißt, eben, was ich eben schon sagte, ist, dass der Audio-Stream und die Zusatzdaten kommen auf beliebigen Wegen zu mir. Hauptsache, sie kommen zu mir. Also Internet, Digitalradio, Analogradio, halt solche Sachen. Was ich noch sagen wollte ist, es ist doch, glaube ich, schon immer so gewesen, dass Medienmacher sich ein unmittelbareres Feedback gewünscht haben. Also sprich, du sitzt in deinem kleinen, bescheidenen Studio. Das hat ja auch einen wahnsinnigen Charme gegenüber Fernsehen. Wenn du Radio selber machst, alleine, dann bist du allein in einem Raum möglicherweise und fährst deine Sendung. Du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass da auch mal Feedback kommt, auch möglicherweise unmittelbar.
Und ja, aber da kann ich gleich mal dazwischen fahren, das gab es ja früher auch schon. Also das Telefon als Rückkanal war ideal dafür, da konnte man auch Hörer reinschalten, das machen wir heute aus Zeitgründen nicht, deswegen haben wir einen echten Hörer heute hier. Aber ich glaube, dass wir als Macher nicht die wichtigen Leute sind in dem Fall. Genau. Natürlich interessiert mich das, ob es sofort, jetzt zum Beispiel über Twitter fragt jemand, höre ich da den Kannste Wissen beim Medienmagazin, er nickt gerade. Natürlich ist das toll, dass man sofort reagieren kann, aber ist es das, ich will ja nicht meine Eitelkeit befriedigen und Feedback sofort haben. Also das.
Nein, ich wollte nur sagen, das wünschen sich halt Medienmacher schon immer. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Da hat sich einfach nichts geändert, auch nicht durch das Internet. Das ist einfach so, wie du schon sagst, es gibt Telefon oder Fax oder was weiß ich.
Früher gab es Postkarten.
Genau, also das gab es schon immer, das ist kein neues Phänomen unserer Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass ein gut gemachtes Radioprogramm, und davon haben wir viele, dass da nicht unbedingt so ein Feedback nötig ist, weil die Leute sitzen einfach und hören es oder sind in ihrer Lebenssituation und hören es einfach und sind gut informiert, deswegen hören sie es ja.
Rainer, du hattest gerade so ein bisschen angedeutet, die Gefahr besteht, dass das Netz möglicherweise das Radio auflöst, weil es durch die verschiedenen Möglichkeiten das eigentlich nur akustische Phänomen killen könnte. Netz killt the Radio Star. Aber wir brauchen das Netz, haben wir ja gerade so ein bisschen vorgefühlt, weil das möglicherweise das Transportmittel der Zukunft ist. Wo wäre denn für dich der Punkt, der Point of No Return, wo man die Notbremse ziehen müsste beim Radio?
Also ich habe überhaupt nichts gegen das Internet, also es ist ein tolles Medium, wunderbar, aber wir unterhalten uns ja über Radio und ich glaube tatsächlich, dass diese nicht spezifizierbare Beziehung zwischen dem, der das Radio macht und dem, der es hört, darauf kommt es an. Beim Internet kann ich alles nachvollziehen, ich weiß, wer welcher meiner Hörer ist, keine Ahnung was, aber hier stehe ich im Studio, hier stehe ich am Sender, hier wird etwas ausgestrahlt rundherum und Menschen können es hören oder auch nicht, ganz selbstbestimmt, und ich finde, dieser Weg, dass ich einfach einschalte oder ausschalte und niemand weiß es. Ich glaube, das ist der eigentliche Kick. Wenn der verloren geht, dann ist eigentlich Radio auch nicht mehr existent.
Daniel in Düsseldorf, das Netz muss schon sein, um auch konkurrenzfähig zu sein, glaube ich. Also diese Zusatzangebote, über die wir noch gleich reden werden, nach dem Service wie Second Screen und Visual Radio. Aber wo wäre für dich der Point of No Return? Wo zerstört das Netz das Radio?
Ich glaube, ich ganz ehrlich, also ich glaube, diese Entweder-Oder-Diskussion ist
ja, aber wir müssen noch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr mit allen Mitteln spielen und dann unser eigenes Medium irgendwie zerstören, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisiert von mir gesagt. Da wird das, ich sag mal, das liebe Geld schon so eine Art natürliche Bremse sein. Aber meinst du nicht, dass wir zu sehr verliebt sind in die Technik?
Naja, die Frage ist natürlich am Ende, was schaltet dann der Hörer ein? Und ich würde mir schon wünschen, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal technisch ein bisschen mehr experimentiert wird, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo wird denn schon in der deutschen Rundfunklandschaft gerade großartig rumexperimentiert? Das sind eigentlich sehr verlässliche Formate, die wir alle sehen, die wir schon seit Jahrzehnten kennen, und dass da großartig was Neues irgendwo ersteht, auch vielleicht sei es inhaltlich oder auch, dass man sagt, okay, ein Programm, was sich viel stärker individualisieren kann, was vielleicht mit meinem Spotify oder iTunes Musikgeschmack gemischt wird und dann mit fast Live-Wortinhalten ergänzt wird, die ich mir dann auch noch so nach Präferenz zusammenstellen kann, ohne dass das jetzt ein großer Stress ist und das trotzdem noch eine gewisse Lean-Back-Qualität hat. Sowas gibt's ja eigentlich noch nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft auf uns zukommen wird. Allerdings wird es dann nicht bedeuten, dass der komplette Radiokonsum sich dahingehend verändern wird. Ich glaube, das wird ein Angebot von vielen sein und den klassischen linearen Stream mit viel Live wird es immer weiterhin geben. Bin ich fest von überzeugt.
Klassisch natürlich auch, wenn viel gequatscht wird, müssen wir uns ein bisschen versuchen zu konzentrieren. Wir lehnen uns zurück und spielen ein bisschen Radiomusik.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, Feedback so schnell ist natürlich immer ein bisschen ernüchternd. Matthias Metsch schreibt gerade per Twitter, also von einer Jubiläumssendung hätte ich mir O-Töne aus 90 Jahren Radio aus Berlin gewünscht und kein www-Radio-Gelaber. Das war eine bewusste Entscheidung, lieber Matthias, weil diese O-Töne, die gibt es seit 90 Jahren und werden immer wieder alle 5 Jahre wenigstens hier in diesen Radios der Welt zitiert. Gerade schön eben beim Deutschlandfunk zu hören gewesen zum Beispiel. Kann ich empfehlen, den Podcast von Markt und Medien. Wir reden jetzt gleich tatsächlich, wie viel Netz verträgt das Radio? Es gibt zum Beispiel Visual Radio, es gibt Second Screen und Animated Radio. Darüber gleich mehr. Das ist das gute alte Kraftwerk-Gewaber aus O-Tönen, aus Sounds, mit dem Feeling der Radios der 70er, 60er, 50er, 40er, 30er, 20er Jahre. Als es noch wirklich die Kurzwelle gab. Am 29. Oktober 1923 ist der Deutsche Unterhaltungsrundfunk gestartet. 90 Jahre später stellt sich die Frage, killt möglicherweise das Bild das Radio? Die EBU hat sich damit gestern beschäftigt. Hören wir mal rein, was Professor Karl Karst gesagt hat, als ich ihn danach fragte, ob das nicht möglicherweise zu viel des Guten sei.
Das Thema hat uns heute beschäftigt. Inwieweit machen wir quasi Fernsehen als Radioleute? Das ist gar nicht mehr die Absicht. Wir haben für das nächste Jahr uns vorgenommen, über Animated Radio zu reden.
Erzählen Sie mehr.
Ja, das ist halt etwas ganz anderes. Da geht es nämlich nicht mehr um die Fotografiererei, da geht es nicht mehr um Video, da geht es um eine im weitesten Sinne belebende Illustration. Das kann ganz viel sein. Wir haben schon Beispiele angeguckt. Das geht natürlich mit der klassischen Grafik, aber das können ganz andere Sachen sein. Es können abstrakte Darstellungen sein. Also weit weg von Fernsehradio, was überhaupt keinen Sinn macht, muss man sagen. Es sei denn, das ist wirklich so ein populäres Großereignis, irgendein Popkonzert oder ein großer Dirigent. Und dann hält man da 2 Webkameras hin und alle wollen gucken. Das wird es weiterhin gewiss Streaming. Was kommen wird, sind andere Formen der Verbindung von eben Audio und Formen der optischen Darstellung, die zum Teil jetzt noch nicht da sind. Und ich habe den Eindruck, dass man deutlich abgrenzen will, was Fernsehen ist und irgendeine Webcam-Abbildung von dem, was Radio ist. Da geht es um Emotionen, da geht es aber auch um Informationen. Man kann zum Beispiel einen Wissenschaftsdialog wunderbar ergänzen. Da braucht man keine Videokamera ins Studio zu stellen, was natürlich eigentlich auch langweilig ist. Da sitzen 2 Köpfe und reden miteinander, tauschen gut Gedanken aus. Und das Bild ist da nicht wirklich Informationslieferant. Es liefert ja nur quasi das Gesicht zur Stimme. Die Stimme ist für uns Menschen viel informationsreicher als eine Gesichtsinformation. Die ist in der Regel sogar verwirrend. Wir wissen alle, wie wir uns nett herrichten können. Also da. Aber dazu eben bestimmte Informationen zu liefern, die weit über die bloße fotografische Abbildung des Sprechenden hinausgeht, das wird der Reiz sein. Und da haben wir, ich sag mal, mit den Redaktionen, den Fachredaktionen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine ganze Menge Content. Da wird was kommen und das ist kein Fernsehen. Und das ist auch nicht jetzt irgendwie Webbeobachtung, das ist was Eigenes. Und da freue ich mich drauf.
Professor Karl Karst, der ist der Chairman der EBU Culture Group. Und Frage nach Bremen zu Michael Reimann, der sich mit der Zukunft des Hörfunks beschäftigt. Gibt es dafür schon technische Lösungen?
Also so jetzt unmittelbar ist mir das nicht bewusst. Es gibt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, natürlich die Möglichkeit, mit Visual Radio bewegtes Bild zu bringen. Aber jetzt sozusagen das, was er vorschlägt, das, so eine richtige Umsetzung dafür gibt es noch nicht. Ich will noch eins ergänzen, ein reine Webcam oder sowas, also was er auch sagt, die Gesichter da abzubilden, das kann das Radio auch sehr schnell entzaubern. Man möchte ja vielleicht auch gar nicht wissen, wie derjenige aussieht, der da sitzt.
Ja, also das ist natürlich die Frage der Magie, inwieweit zerstört man sich selbst. Aber es gibt doch offenbar ein Bedürfnis dazu, lieber Daniel in Düsseldorf. Du hast dich auch im Zusammenhang mit der Rundschau, einem Fernsehprojekt, ja damit beschäftigt, die eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine abgefilmte Radiosendung war. Wie viel Second Screen ist tatsächlich vonnöten? Und ich ergänze mal kurz hier, was Michael Seide gerade schreibt. Per Second Screen, wenn man das so will, per Twitter, verstehe die Diskussion nicht. Ich höre schon seit 2 Jahren Radio 1 im Internet. Terrestrisch ist es nichts anderes. Es ist was anderes, als wenn man, ich sag mal, mit dem Netz parallel das Radioprogramm zusätzlich verfolgt, beziehungsweise Huckepack-Bilder über DAB Plus geschickt bekommt. Daniel, wie siehst du das? Ist das jetzt nur so eine Modeerscheinung? Brauchen wir das, diese Zusatzinformationen?
Also ich finde erstmal, dass Radiosender erstmal, glaube ich, viel mehr im Web ihre Hausaufgaben machen müssen, um stärker schönere Webseiten zu machen, die sich...
Aber das sind ja nur elektronische Wandzeitungen. Das ist ja nun noch nicht, hat ja noch nicht was mit Radio zu tun, sondern das ist nur sozusagen der Schaukasten, da guckt mal da rein. Das hat ja noch nichts mit diesem vernetzten Kommunizieren zu tun.
Ja, ich glaube, also die Diskussionen, die dann bei Twitter und Facebook stattfinden, die finden ja sowieso statt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man da als Radiosender auch mit spielt und sein Ohr hat und guckt, wie ticken eigentlich die Hörer, was interessiert sie, was ärgert sie und was steckt eigentlich dahinter. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Sachen. Und das Netz macht es jetzt zum Beispiel für mich ja als Journalisten total einfach, auch viel mehr Signale wahrzunehmen. Ja, während du beim Hörertelefon oder wenn du mal in die Briefpost geschaut hast oder mal ins Faxgerät. Das waren ja immer sehr vereinzelte Meinungen, die dann direkt an dich gerichtet sind. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, einfach über solche Social-Funktionen, einige Radiosender nennen das ja ein bisschen übertrieben, auch Social Radio, hast du die Möglichkeit, einfach viel mehr Signale wahrzunehmen, die auch vielleicht nur gar nicht so direkt an dich gerichtet sind. Und ich glaube, das bereichert einfach deine inhaltliche Arbeit. Also insofern
sehe
ich da schon einen
Vorteil. Aber machen das Sender überhaupt? Also ich kann mir das im Moment nur so vorstellen, dass viele Sender das nutzen, um ihre Sendung zu promoten oder von mir aus auch einen Beitrag, der besonders schön war.
Ja, Input auch zu bekommen, ne?
Also ja, aber so richtig, was Daniel ja anspricht, ist ja eher so dieses Journalistische, dass man das Netz mit einbezieht, um meinetwegen auch eine Vorrecherche oder auch eine richtige Recherche zu machen. Aber ich kenne also wenige Sender, die das wirklich machen.
Also das hängt, glaube ich, sehr an den einzelnen Personen. Man kann schon, es gibt halt einzelne Sender, die haben richtige Social-Media-Dienste und da sehe ich eher schon fast das andere Extrem, dass wirklich jede einzelne Meinung gleich direkt auf die Goldwaage gelegt wird, dass die schon gleich nervös werden, wenn da ein bisschen Kritik reinkommt. Das ist natürlich auch nicht angebracht, also das ist das andere Extrem. Aber ich sehe schon auch vor allen Dingen in der jungen Journalistengeneration, dass das für die einfach selbstverständlich ist, dass wenn die sich mit einem Thema beschäftigen, dann auch da nochmal erstmal gucken und was wahrnehmen. Also schon, das fängt schon allein an, wenn ich jetzt in die nächste Themensitzung vom Sender gehe und da meine Themenvorschläge mache, dass die das auch aus dem ableiten, was bei sich in der Timeline passiert. Wenn sie feststellen, dass gerade das Thema X oder das Thema Y dort das Gesprächsthema ist, dann versucht die daraus ein Thema zu machen. Das sehe ich eindeutig schon.
Jürgen Edelmann schreibt noch, gerade beim Radiohören macht Second Screen Sinn, also das zusätzliche Verfolgen von Zusatzangeboten zur Radiosendung, weil man ja die Ohren sozusagen frei hat, anders als beim Fernsehen, aber da kennen wir ja das Phänomen beim Tatort, dass das überhaupt nicht stört, wenn man auch noch was für die Augen bekommt. Rainer Sukow, du bist ja, ich weiß nicht, ein normaler Radiohörer kann man nicht sagen, aber nutzt du denn so eine Zusatzangebote regelmäßig?
Ja. Also gerade auch beim Tatort, aber auch ansonsten hole ich mir über Social Media quasi zusätzliche Informationen, aber ich empfinde es eben auch als zusätzliche Informationen. Und wenn ich finde, Radio hören ist auf den Punkt gebracht, das ausschließliche Benutzen der Ohren und der Fantasie, um das Gehörte in etwas, in ein Bild umzusetzen.
Aber ist das nicht interessant? Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Visual Radio, dass es immer mehr auch bei Radio 1 auf YouTube kleine Filmchen gibt, wo man auch nochmal die Situation sieht, die wir jetzt hier im Studio haben, die du jetzt hast und was ja zusätzlich möglicherweise doch noch spannend ist. Meine These ist ja, das Radio ist ein Unfall. Also das nur akustische Radio ist ein Unfall, weil damals, als die Technik entwickelt wurde, die Hertzschen Wellen, die Bildinformation zu transportieren einfach noch nicht gegeben war. Also was machte man? Man übermittelte erstmal nur den Ton und später erst den sogenannten Fernsehrundfunk. Aber dann hatte man es lieb gewonnen, weil es doch so eine Art, wie wir alle schon sagen, geheimnisvolle und auch mit der Tatsache kombiniert ist, dass man dann nebenbei was machen kann. Ne? Man hat tatsächlich eben die Augen frei. Und jetzt haben wir es so lieb gewonnen, dass wir uns dann vielleicht dann doch zu Recht fragen, ist das alles nicht ein bisschen zu viel? Sollten wir uns nicht auf die Werte konzentrieren? Visual Radio, aber es ist ein ganz großer Trend. Die Technik Hersteller, die schicken Kameras quer durch die Welt in die Studios, verdienen damit Mörderkohle und es wird auch genutzt. Vielleicht, ja, Düsseldorf oder Bremen auch nochmal dazu.
Ja, also ich weiß nicht, dass ich habe ja in meinem Anfangsstatement gesagt, dass Radio immer noch das allerschnellste Medium von allen ist. Das heißt, wenn
und weiß ich nicht, Twitter vielleicht?
Auch, aber ich glaube, wenn du also eine Masse erreichen willst, sage ich mal, und auch eine nicht netzaffine Masse, dann bist du, glaube ich, mit dem Radio noch einen Ticken schneller als mit dem Fernsehen zumindest, weil beim Fernsehen hast du einen riesen Aufwand, bevor du irgendwas auf dem Sender hast. Bei Twitter hast du möglicherweise, ich will jetzt um Gottes Willen hier keinen Shitstorm riskieren, ich sage mal so, da ist die Information nicht immer unbedingt gleich gesichert. Da wird auch viel getwittert, was nicht unbedingt gerade, sagen wir mal, mein Vertrauen genießt. Viel
es sei denn,
auch.
Wir twittern es wieder über den Second Screen.
Ja, natürlich, genau. Ja. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, man muss erstmal sagen, das Radio ist das schnellste, Twitter vielleicht das zweitschnellste Medium und diese Second-Screen-Nummer, was du eben noch gesagt hast, ich glaube auch, dass das sehr viel ablenkt. Also ich mache das natürlich auch, wir machen das, glaube ich, alle. Aber der Mensch ist eben dann doch nicht multitaskingfähig. Und wenn ich konzentriert einem guten Programm zuhöre, zum Beispiel dem Medienmagazin, dann mache ich auch gerne mal Twitter aus, weil ich einfach mal zuhören will.
Nein, das bitte um keine, also wirklich weiter twittern, liebe ja, Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Wir müssen jetzt mal einen ganz kurzen Break machen, weil wir uns einem Phänomen zuwenden wollen, was möglicherweise dann doch wieder das Radio in Frage stellt. Die ARD und das ZDF planen ja einen Jugendkanal. Und da soll es gerade darum gehen, online Hörfunk und Fernsehen miteinander zu verschmelzen, wenn ich die Kollegen da richtig verstanden habe. Aber erstmal einen kleinen Break.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und zwar im 90. Jahr des Deutschen Unterhaltungsrundfunks und anlässlich dieses Jubiläums am 29. Oktober unterhalte ich mich mit Daniel Fiene in Düsseldorf, Michael Reimann in Bremen und hier mit Rainer Sukow in der Medienstadt Potsdam-Babelsberg über die Chancen des Radios. Und wenn man jetzt die medienpolitischen Entwicklungen so sieht, dann ist ein ARD-ZDF-Jugendkanal sehr wahrscheinlich. Aber gestern, als die Ministerpräsidenten in Karlsruhe tagten, haben sie zumindest erstmal das Vorhaben, Digitalkonzept von ARD und ZDF wieder zurückgegeben und haben gesagt, überarbeitet das mal. Bislang haben ARD, ZDF drei Digitalkanäle und bei einer Entscheidung für den Jugendkanal würden ZDF Kultur sowie der ARD Sender 1 Plus und 1 Festival entfallen. Warum ist das nun erstmal gescheitert? Werner Lange war in Karlsruhe vor Ort und konnte vier Regierungschefs befragen, zwei Frauen und zwei Männer. Den Anfang macht Christine Lieberknecht, sie ist die Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen, CDU.
Der Jugendkanal ist erstmal verschoben worden. Das ganze Konzept von ARD und ZDF war nicht einleuchtend. Warum?
Nein, wir haben einen Terminplan aufgestellt. Da ist klar verabredet, dass wir uns im März nächsten Jahres bei der MPK aufgrund eines detaillierteren Konzeptes, wo auch noch weitere Fragen, vor allen Dingen der finanziellen Absicherung, geklärt werden müssen, beschäftigen. Und von daher hatten wir eine sehr intensive Debatte. Aber die Tatsache, dass wir ein Angebot für Jugendliche für notwendig halten und dass wir auch intensiv daran arbeiten, auch in einer Gruppe von Ministerpräsidenten mit den Intendanten, das ist unbestritten.
Hören wir die Meinung von Malu Dreyer. Sie ist von der SPD, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz.
Ja, weil es von der...
Das war natürlich nicht Malu Dreyer, sondern Horst Seehofer. Hören wir seine Meinung, warum er das Digitalkonzept von ARD und ZDF so ablehnt.
Ja, weil es von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und auch von der inhaltlichen Gestaltung des möglichen künftigen Jugendkanals noch offene Fragen gibt. Die werden jetzt diskutiert mit ARD und ZDF und dann werden wir uns in einer der nächsten Ministerpräsidentenkonferenzen wieder damit beschäftigen. Was man für die Zukunft aufs Gleis setzt, muss solide sein und tragfähig. die Programmstruktur, wenn das alles so einfach ist, frage ich mich, warum ARD und ZDF das dann heute in ihrem normalen Programm nicht haben für die Jugend, sondern besondere Sendungen. Und ich habe da noch meine Zweifel von der Finanzierbarkeit. Wir dürfen ja die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter keinen Umständen erhöhen in den nächsten Jahren. Und deshalb möchte ich nochmal ganz genau wissen, wie finanziert sich dies auch mittel- und langfristig?
Horst Seehofer, CSU. Jetzt Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz.
Wir hatten ja einen Aufschlag gemacht, um auch das Verfahren ein Stück weit zu beschleunigen. Und die Intendanten haben sich jetzt zusammengetan, haben einen Vorschlag gemacht. Mit diesem Vorschlag können wir Ministerpräsidentin sehr gut umgehen. Das einzige Modul, was im Moment offen ist, ist das Thema Jugendkanal oder Jugendangebot. Und da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, beziehungsweise die Intendanten. Und dann können wir daraus gegebenenfalls ein Gesamtpaket machen. Die Ministerpräsidenten wollen nochmal die Konzeption und die Finanzkonzeption wirklich überprüft haben von der KEF. Und so lange müssen wir jetzt einfach warten. Und zeitgleich kann aber an der Konzeption Jugendangebot auch ein ganzes Stück weiter gearbeitet werden.
Dann hören wir noch kurz zum Schluss Stanisław Tillich von der CDU im Freistaat Sachsen.
Wir haben ja im Prinzip zwei Antworten zu geben. Die eine Antwort ist, wie sichern wir die Beitragsstabilität in Zukunft? Das ist ja ein politisch erklärtes Ziel. Die Intendanten haben im Prinzip im Respekt auch vor der Politik deutlich gemacht, dass sie die 17,98 Euro als Obergrenze auch verstehen. Und natürlich sind wir wiederum verfassungsmäßig in der Lage, die Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch staatsvertragliche Regelungen zu entscheiden. Und wir wollen natürlich damit auch die Voraussetzung schaffen mit diesen Entscheidungen. Zusammenfassung von Digitalkanälen, also auch ein mögliches Jugendangebot so zu gestalten, also das heißt also finanziell auch so zu gestalten, dass eben unsere eigenen Entscheidungen, nämlich die 17,98 auch beibehalten werden können. Dazu wird die KEF im Prinzip jetzt die Möglichkeiten, sowohl was die Einsparungsmöglichkeiten, die durch die Zusammenlegung der Digitalkanäle passieren, durch strukturelle Reformen innerhalb, es gibt ja die Auflagen zum Beispiel an das ZDF-Personal abzubauen, um letztendlich den Anteil des ZDF an diesen Gebührenaufkommen auch dauerhaft, ja, wie man so schön sagt, auch gewährleisten zu können, dass man also nicht über die Decke schießt. Und das Dritte ist, dass man so auch sich in der AG Beitragsstabilität dann natürlich nochmal anschauen wird, gemeinsam mit der KEF, was bedeutet im Prinzip dieses neue Jugendangebot auf der finanziellen Seite an Anforderungen auch an die öffentlich-rechtlichen Anstalten und ist das in Wechselwirkung zu dem von mir erst genannten auch darstellbar. Die AG Beitragsstabilität wird das dann in die sogenannte Rundfunkkommission einbringen und soll dann im März auf der Ministerpräsidentenkonferenz dann letztendlich entschieden werden, ob es dann zu einer Aufnahme der staatsvertraglichen Regelungen kommt oder nicht. Wir haben natürlich auch Interesse daran, wenn die Politik darüber etwas entscheidet, nicht eine Blackbox im Prinzip auf den Weg zu schicken, sondern auch zu wissen, wie stellen sich die Intendanten das im Konkreten vor. Und das Ziel soll ja sein, dass im Prinzip mehr Jugend auch sich dem Öffentlich-Rechtlichen zuwendet. Die Frage zu beantworten nach dem jetzigen Konzept ist zumindest einigen von uns sehr schwer gefallen, weil es eher in vielen Punkten noch sehr allgemein gehaltenes ist. Und das ist an und für sich auch, glaube ich, legitim, dass man sagt, arbeitet da weiter dran. Und Sie haben sich ja selber dazu auch verpflichtet, dass Sie weiter daran arbeiten wollen.
Ja, soweit Stanisław Tillich vom Freistaat Sachsen, CDU zum Jugendkanal. Also da wird nochmal überarbeitet werden müssen. Fragen wir gleich nach Bremen. Dort sitzt ja sozusagen der Kopf für die Zukunft des Radios. Ein Bestandteil des ADZF-Jugendkanals. Gibt es da schon Überlegungen, wie Radio sich als Radio einbringt, ohne aufgelöst zu werden, Michael Reimann?
Also da müssen wir tatsächlich erstmal gucken, wie sich Radio künftig dann anhören soll. Und das ist ein relativ schwieriger Prozess. Also ich glaube, um Radio an Jugendliche ranzubringen, also dieses Lineare noch zu erhalten, das geht ganz klar nur über die Musik. Also wenn Radio muss mehr Mut haben, bessere Musik zu spielen für Jugendliche, und dann funktioniert das auch.
Daniel Fiene in Düsseldorf, Programmmacher zum Beispiel bei D-Radio Wissen, auch experimentierenderweise mit den technischen Möglichkeiten. Wäre das eine Chance, das Radioangebot der ARD mit so einem Fernsehkanal und einem Online-Kanal zu vermingeln, und wie müsste das aussehen?
Also ich glaube, dass, wenn wir in Zukunft über Medien sprechen, dass der Verbreitungsweg da immer weniger eine Rolle spielt. Also dass dann eigentlich so die Marke im Vordergrund steht. Und dann kann es halt auch durchaus sein, dass es ein Fernsehstream ist, der da einem angeboten wird, ein Audiostream, der einem da angeboten wird. Also da lohnt es sich ja schon, dann auch, glaube ich, da mal aus der Markenperspektive sich das anzuschauen. Ich glaube nämlich, dass es eigentlich ein Problem ist, was für alle Radiosender gilt, nämlich dass Radiosender stärker demnächst sich nicht mehr über ihre Frequenzen definieren, sondern über die Themen, die sie anbieten, über das Lebensgefühl, was sie ansprechen. Also, dass es dann ganz wichtig ist, dass man guckt, dass man das thematisch aufarbeitet, wie man einen Radiosender aufstellt.
Rainer Sukow, welche Erwartungen hast du als Radiohistoriker, sage ich mal, im weitesten Sinne?
Also ich finde ganz einfach, konzentrieren wir uns auf das, was Radio eigentlich ist, nämlich Inhalt der Zielgruppe entsprechend zu transportieren. Und ich glaube tatsächlich, wenn es uns gelingt, Jugend anzusprechen im Radio, dass die dann auch zuhören. Wir müssen nur die richtigen Themen finden und dafür müssen wir die Input-Kanäle, die wir haben, einfach nutzen.
Soweit unsere Diskussion zum 90. Geburtstag des Deutschen Unterhaltungsrundfunks und interessanterweise steht bei mir jetzt hier im Sendeplan auch noch etwas, was wirklich von Anfang an dabei war, was aber nicht mehr so zum Radio dazugehört, nur noch ganz vereinzelt, aber wir sind nicht traurig, dass es das gibt hier, das Radio 1 Hörspielkino.
Radio 1, der Tipp von Matthias Hanselmann.
Das Radio 1 Hörspielkino präsentiert Oliver Twist von Charles Dickens. Oliver Twist ist Findelkind und Waisenjunge. Er wächst im Armenhaus einer englischen Kleinstadt auf, von seiner Herkunft weiß er nichts. Schließlich türmt er und flüchtet nach London, wo er an eine Diebesbande gerät. Diese rettet ihm zwar das Leben, aber dafür muss Oliver an ihren Beutezügen teilnehmen. Oliver Twist, ein Klassiker der Weltliteratur, heute in der Hörspielfassung unter dem Sternenhimmel des Planetariums am Berliner Insulaner, zu finden am Munsterdamm 90 in Berlin-Schöneberg. Beginn ist 20 Uhr und der Eintritt 7, ermäßigt 5 Euro.
Im Podcast-Bonus nun dann doch etwas Archivmaterial aus dem Medienmagazin vom 1.11.1998, also vor 15 Jahren, als es hieß 75 Jahre Deutscher Unterhaltungsrundfunk. Da hören Sie eine kleine Collage anlässlich des Jubiläums und dann stellt Stefan Müller das ARD-Projekt Radio Millennium vor. Und wenn man zurückblickt, wie man sich damals wiederum Zukunft vorgestellt hat, glaube ich, ist das ganz unterhaltsam. Und zu Beginn hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 23. August 1998, als es um die Goebbels-Schnauze ging, den Volksempfänger, der am 18. August 1933 auf der 10. Berliner Funkausstellung vorgestellt wurde.
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin.
75 Jahre Deutscher Rundfunk.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1.
Ganze 76 Reichsmark kostete er, der erste Volksempfänger. Vor 65 Jahren, am 18. August 1933, wurde er auf der 10. Berliner Funkausstellung präsentiert. Die erste Serie der Geräte, 100.000 Stück, war bereits einen Tag später komplett verkauft. Die Nazis arbeiteten schließlich schon seit der Machtübernahme am 30. Januar. An denen die Bezeichnung des ersten Typs VE301, also wie 30. Januar, erinnert, an ihrem Ziel vom Rundfunk in jedem deutschen Haus. Frauke Anja Koch hat dem zur Legende gewordenen Apparat nachgespürt.
Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar nicht denkbar gewesen. Es ist in der Tat eine moderne Revolution gewesen. Und sie hat sich auch der modernsten Mittel zur Eroberung und Ausnutzung der Macht bedient.
Originalton Josef Goebbels zur Eröffnung der 10. Funkausstellung 1933 in Berlin. Nach dem Willen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda sollte der Rundfunk für die sogenannte Revolution noch viel mehr genutzt werden. Dem deutschen Volksgenossen wollten die Nazis mit dem Radio weniger ein Medium zur leichten Unterhaltung bescheren. Vielmehr ging es von Beginn an darum, sich ein Instrument zuzulegen, das die direkte Übermittlung der faschistischen Ideologie gestatten würde. In der amtlichen Formulierung zur Hauptaufgabe, die das neue Gerät erfüllen sollte, heißt es, dass der Volksempfänger unbedingt den sicheren Empfang des jeweiligen Bezirkssenders im ganzen deutschen Reichsgebiet gewährleisten soll und zusätzlich den Empfang des Deutschlandsenders sicherzustellen hat. Reinhard Exner vom Deutschen Rundfunkmuseum in Berlin erläutert technische Details.
Der Unterschied zwischen Volksempfänger und einem derzeitigen oder damaligen Superhead-Empfänger liegt darin, dass der Superhead trennschärfer ist. Das heißt, die Problematik, auf Berlin bezogen als Beispiel, wer mit einem Volksempfänger in der Nähe des Berliner Reichssenders Radio hören wollte und zwar einen anderen Sender, der weiter weg ist, hatte immer das Problem, dass der starke Berliner Sender im Hintergrund mitzuhören war. Der ließ sich nicht wegtrennen. Es gab dann Verbesserungsmöglichkeiten durch Zusatzgeräte und sogenannte Sperrkreise. Da konnte man natürlich auch den Empfang mit dem Volksempfänger verbessern.
Ein Gerät für das ganze Volk zu einem volkstümlichen Preis. Für einen technisch wesentlich weiterentwickelten Apparat musste man im gleichen Jahr noch das Doppelte bis Dreifache auf den Tisch legen. Und den Volksempfänger gab es sogar auf Ratenzahlung. Mit 4,40 € im Monat war man dabei. Die Nationalsozialisten verlangten sofort nach der Machtergreifung von den 28 Radios produzierenden Firmen in Deutschland die Entwicklung eines solchen Gemeinschaftsgeräts. Lizenzgeber und Industrie mussten auf Gewinn verzichten, der Dumpingpreis war per Erlass verordnet. Die Vereinnahmung durch die Nazis war umso einfacher, da der Grundstein für den Staatsrundfunk bereits in der Weimarer Republik gelegt wurde. Das scheinbar demokratisch angelegte Instrumentarium war Innen- und Postministerium direkt unterstellt. 51% der Aktien der 1926 gegründeten Reichsrundfunkgesellschaft waren in den Händen der Regierung. Professor Friedrich Wilhelm Freier von Sell, viele Jahre WDR-Intendant und Gründungsintendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, sucht nach Erklärungen.
Da in Deutschland das Prinzip Zentralität immer einen hohen Stellenwert hatte, war es so, dass als die Nazis 33 die Macht übernahmen, diese Reichsrundfunkgesellschaft eigentlich schon bestens dazu prädestiniert war, von den Nazis fest in den zentralen Griff genommen zu werden. Wohl kaum jemand ahnte, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Brutalität und welcher Stringenz die Nazis dieses Rundfunksystems vereinnahmen würden. Die Länder wurden völlig auf die Seite gedrängt, die bis dahin noch partiell mitgewirkt hatten. Und so entstand in der Tat schon im Frühjahr 33 eine ganz neue, eine ganz andere Situation, bei der der Rundfunk voll in den zentralen Dienst der Staats- und Reichspropaganda gestellt wurde.
Doch 2,65 Millionen verkaufte Volksempfänger am Ende des Jahres 1937 waren den Nazis nicht genug.
1938, da kam dann zu den Volksempfängern, die es ja auch in verschiedenen Varianten gibt, kam der deutsche Kleinempfänger, wie er heißt, DKE, Volksmund halt Goebbelschnauze genannt, auf den Markt. In der Schaltungstechnik und Materialauswahl noch primitiver, daher noch preiswerter. Er kostete nur 35 Reichsmark. Technischer Unterschied als Beispiel, der Volksempfänger hat ein Metallchassis, wo die Bauteile und die Röhren drauf montiert sind. Die Goebbels-Schnauze verwendet dort oder dort wurde ein Pappchassis, Hartpapier oder später sogar eins einfache Pappe als Chassis verwendet.
Das Hören ausländischer Sender, ob mit Goebbels-Schnauze oder Volksempfänger, war schwierig genug. Der Empfang sowjetischer Sender galt ohnehin seit 1934 als verboten. Juden, in Deutschland lebende Russen, Polen und Tschechen durften einen Radioapparat gar nicht ihr eigen nennen. Die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen, erlassen gleich am Tag des Kriegsausbruchs, war der Gipfel der Indoktrination. Mit diesem Gesetz wurde der Empfang ausländischer Sender unter Strafe gestellt. Alle 10 Millionen Rundfunkteilnehmer in Deutschland erhielten ein Schild, das zum Aufschieben auf die Achse des Sendeknopfes bestimmt war.
Denke daran, das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet.
Der Volksmund reagierte mit dem Wunsch: Lieber Gott, mach mich taub, dass ich nicht am Radio schraub. Doch nicht allen half der liebe Gott. Die ersten Todesurteile wegen Abhörens von Feindsendern wurden 1941 vollstreckt.
Sie hören den Apparat, das Medienmagazin von Radio 1.
Don't look back in anger. Oasis, obwohl sie eben gerade gewarnt haben, zurückzugucken, müssen wir es einfach mal. Wir praktizieren jetzt nämlich den Sprung durch die Lichtmauer, um das Radio des neuen Jahrtausends zu erleben. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen zurück.
Radio. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Hier spricht Berlin. Achtung.
Anlass genug.
Hier ist Berlin.
Um heute einmal einen Augenblick wenigstens dankbar der Entstehung des Wunders zu gedenken, das täglich aufs Neue zu uns ins Haus kommt.
Wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Hier ist England. Hier ist England.
Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Für 9. Mai 1945.
Oft kann man das Motiv des Pausenzeichens eines Senders als das Grundmotiv seiner Senderarbeit werten.
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mir gefällt zum Beispiel, dass unser Deutschlandsender das klassische Motiv aus Wagners Meistersingern als Visitenkarte seiner nationalen Mission gewählt hat. Oder Radio DDR mit der Tonfolge aus dem alten Arbeiterlied »Mit uns zieht die neue Zeit«.
Der sogenannte Deutschlandfunk, über den wir heute sprechen wollen, stellte sein Pausenzeichen in den Dienst der Heuchelei. Er verwendet das Motiv »Du Land voll Lieb und Leben« und ist doch mit jeder Sendung bemüht, statt Liebe Hass zu säen und...
Achtung, Achtung, hier ist Rias, Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aufhebung der Berliner Blockade.
Senderfreies Berlin. Er begann seine Sendungen am 1. Juni 1954 mit der Freiheitsfanfare aus der Egmont-Ouvertüre von Beethoven. Es stellte sich aber bald heraus, dass sich dieses Zeichen gerade durch seinen Fanfarencharakter beim Abhören in der Zone störend bemerkbar machte. Deshalb ist es vor einigen Jahren durch ein anderes Zeichen ersetzt worden. Es gibt die Tonfolge SFB wieder und damit die vertonten Anfangsbuchstaben des Sendernamens.
Ist deine Mütze dir zu eng, macht sie Peng. Fritz Wollmütze. Passt immer.
HR XXL.
Enjoy Radio. Enjoy Radio. Der Sound zum Leben.
Hier ist das jüngste Programm im Norden. Mehr als nur Radio.
24 Stunden am Tag ohne Werbung. Mehr Hits, mehr Infos und mehr Stars. Für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Enjoy Radio.
Hallo, liebe Hörer, ich möchte euch zuerst von Radio Millennium begrüßen. Doch die letzte sein. Heute fangen wir an, über die Sachen zu reden, wirklich, wirklich interessieren. Nie wieder aufhören. Keine Pausen, nur ehrliche Worte. Radio Millennium, jetzt bis ans Ende der Unendlichkeit.
Die verletzten Senderkennungen und die Ansage stammten per Real Audio mit den notwendigen Problemen selbstverständlich aus dem Radio Millennium, das Projekt der eben gehörten AD Jugendwellen. Dazu gleich mehr von Stefan Müller.
Sie kommen aus der Zukunft.
Ihre Namen, Vibe, Chat und Tech. Ihre Mission, Erforschung des irdischen Radios. Ihr Ziel, Erprobung einer intergalaktischen Welle im Internet. Codewort Radio Millennium.
Wir befinden uns in einer interaktiven Erlebniswelt, Schauplatz für ein Adventure-Spiel. Die Berliner Raumstation, eine Kreativschmiede für interaktive Radio-Stories, hat das Internetspiel Radio Millennium ausgetüftelt. Programmierer Klaus Kloppenburg.
Nun ist die Idee, dass vor 75 Jahren die Außerirdischen mit den ersten Radiowellen konfrontiert wurden. Die Außerirdischen kommen von Millennium Primus. Dort haben sie aus dem Vox-Studio damals die erste Stunde empfangen. Haben sie gefragt, was ist es? Dann fahren wir da einfach mal hin. Haben sich ein Raumschiff gebastelt, haben drei Spezialisten zusammengetrommelt. Chat, Vibe und Tech. Chat ist der für den Wortbereich auserwählte, Vibe für die Musik und Tech für den technischen produzierenden Bereich. Die drei sind auf die Erde gekommen und wollen jetzt mit den Hörern der Jugendwellen zusammen Zukunftsradio machen.
Hey Tech-Baby, sind wir schon auf Sendung?
Aha, cool bleiben, Mann. Alles bereit zur ersten Kontaktaufnahme mit den Humanoiden. Und bitte!
Hallo?
An die Besatzung von Raumschiff Millennium. Die Verbindung zum Planeten Erde steht seit exakt 34,2 Nanus. Positive Grundeinstellung der Humanoiden noch nicht eindeutig geklärt. Plan B, Camouflage-Technik der dritten Art anwenden.
Kristallin, wir haben Ihre Radiowellen empfangen und die senden wir jetzt einfach zurück.
Wird gemacht, Chef!
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Und? Na, reagieren Sie?
Ich empfange keine Antwort. Sind wir schon zu spät? Vielleicht ist die Bevölkerung längst ausgestorben. Wir müssten wissen, wann die Humanoiden diese Radiowellen erstmals ausgestrahlt haben.
Ja, wie alt sind denn diese Wellen? Verdammt nochmal.
Spielerischer Umgang mit der Radiogeschichte. Das ist die Idee für das Projekt Radio Millennium. Mit kurzen Hörstücken begleiten die Jugendwellen der ARD das Internetspiel in ihren Programmen. Bis zum 27. November müssen Fragen zur Radiogeschichte gelöst werden, aber vor allem soll dann eine Stunde Zukunftsradio im Kasten sein und ausgestrahlt werden. Im Internetdialog auf der Radio Millennium Homepage wollen die Macher herausfinden, wie sich junge Leute Radio in Zukunft vorstellen.
Wie sind die Verbreitungswege der Zukunft? Wird Radio im Internet stattfinden? Wird Radio noch terrestrisch verbreitet? Wie sieht es aus mit den digitalen Empfangsmöglichkeiten? Und das wird mit den Hörern zusammen diskutiert und dort gilt es natürlich auch wieder rauszukriegen, was ist eigentlich gewünscht in Zukunft. Muss es noch klassische Moderationen geben? Muss es sowas geben, dass man einzelne Blöcke hat, die aufeinander aufbauen? Soll es nicht vielmehr eine Collage sein? Gibt es nicht neue Klangformen? Was Zukunft ist, weiß niemand. Es geht darum zu gestalten. Und das ist ein Experiment, wo wir alle sehr gespannt sind.
Damit sich die Jugendlichen wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, winken begehrte Praktikumsplätze bei den Jugendwellen 1 Live, Das Ding, Fritz, Enjoy, Sputnik und HRXXL. Hier sind Mitspieler gefragt, denen ein T-Shirt als Gewinn zu wenig ist. Also gibt es für die zukünftigen Mitarbeiter von Radio Millennium eine tägliche Info-Mail vom Spielleiter. Und in knapp 4 Wochen wird als Ergebnis eine Stunde Zukunftsradio gesendet. Vielleicht auch mit dem Beitrag von Benjamin Berghaus, der von Massachusetts aus deutsches Radio im Internet hört und dazu Folgendes bemerkt.
Meine Erfahrungen mit Real Audio sind, dass die generelle Qualität des Systems noch nicht an die eines guten Radios heranreicht.
Die Außerirdischen sind da. Nehmt Kontakt auf. Radio Millennium. Surft ihr die Welle der Zukunft.
Radio Millennium, das Radio der Zukunft, vielleicht, aber wie gesagt, vorerst nur bis zum 27.11. Man kommt am besten nach dem Streik über fritz.de hinein.